Herzlich willkommen bei einer weiteren Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, Ralf Valentiano, ist Autor mehrerer Bücher. Das ist jetzt eins davon, über Jesus. Er ist Musiker, Spiritist und ein offener Mensch. Hallo Ralf.
Ich grüße dich.
Wie kam es dazu, dass du über Jesus ein Buch geschrieben hast?
Wahrscheinlich ein ganz simpler Grund. Es war, ich habe immer schon eine sehr enge Beziehung zu ihm gehabt als Figur, als historische Figur oder als Wesen, was auch immer. Das war halt sehr stark in mir drin und ich habe halt irgendwann gemerkt, hey Mann, da stimmt so vieles irgendwie nicht, da wird so vieles behauptet, was sich seltsam anfühlt. Und das hat mich auf den Weg gebracht, zu gucken, was ist denn dann? Und dann fängst du an zu lesen. Und dann liest du, ja, also er ist am Kreuz gestorben. Und dann liest du ein nächstes Buch, er ist überhaupt nicht gestorben. Nee, er ist in Indien gestorben. Nee, er ist, und irgendwann blickst du überhaupt nicht mehr durch. Und
es gibt ja auch Leute, die sagen, er hat gar nicht gelebt. Ne?
Und gibt's auch das auch. Gibt's, ja. Und für mich war dann irgendwann der Punkt, ich habe dieser wundervolle Moment, wenn Wissen ins Herz rutscht, der ist so wichtig. Ja, wir sammeln Wissen, wir füttern den Verstand immer wieder, können aber damit eigentlich nicht viel mit anfangen, wenn er nicht im Herzen landet. So. Und ich hatte ein Gespräch mit einem Anthroposophen an einem Abend und der sagte, Sie haben so viele Fragen über Jesus in sich, warum fragen Sie ihn eigentlich nicht selbst? Und das hat bei mir eine Tür geöffnet und ich habe gewusst,
klar, Welche Tür war das?
Nach innen, die Tür nach innen, wo mir einfach klar wurde, guck mal, was du im Innen hast zu diesen Fragen. Und ab dem Moment habe ich dieses Buch geschrieben. Es kam jeden Tag eine Geschichte und ich habe gemerkt, da fließt was durch. Und das war für mich auch eine Erkenntnis, dass das der gleiche Prozess ist, ob du komponierst, Musik machst oder schreibst. Wenn du dich öffnest, bist du wie so ein Kanal, das fließt durch. Wenn du dann möglichst dein Ego da raushältst, sind super tolle Ergebnisse möglich. Und du bist einfach nur dankbar, dass du das machen durftest. Das kannte ich von Musik machen, aber ich kannte es noch nicht vom Schreiben. Und da habe ich gemerkt, dieser kreative Prozess ist immer derselbe. Du öffnest dich, es kommt aus einer Welt, die du nicht greifen kannst, und du bringst es hierher. Und plötzlich kann es andere wahrnehmen. So, und das hat mir diese Tür geöffnet. Da habe ich einfach gemerkt, hey, da fließt was, was eine innere Wahrheit ist, die ist größer als das, was ich vorher kannte. Und das hat mir viel Kraft gegeben, da weiterzumachen, weiterzugucken und diese Bausteine, die in meinem Leben so waren, zusammenzubauen. Und habe einfach gemerkt, ja, das ist mit Musik dasselbe. Und dann, ich habe eine starke Verbindung zu den Sufis, ja, zu den sufischen Dichtern. Weil die Art, wie ich dichte.
Was sind Sufis? Die viele Zuschauer werden das vielleicht jetzt nicht wissen, was ein Sufi ist.
Das ist
vorislamische.
Es ist im Grunde, da gibt es auch ganz viele unterschiedliche, wie soll man sagen?
Richtungen?
Ja, auch Richtungen, aber auch, wie sind die entstanden? Man weiß eigentlich gar nicht so richtig, wo kommen die her. Ja, man weiß, sie waren eigentlich, man sagt, sie waren schon immer da. Ich fand das den Gedanken sehr schön. Mich hat Hazrat Inayat Khan da sehr beeindruckt, beziehungsweise vor allem auch sein Sohn, der Pir Vilayat Khan.
Aus welcher Gegend kommt
die? Die kommen aus Indien. So, und deswegen sind sie auch von den, sage ich mal, arabischen Sufis nicht ganz so akzeptiert. Und das waren aber die ersten indischen Musiker im Westen. Also der Hazrat Inayat Khan hat irgendwann gesagt bekommen, so, du bitte gehst jetzt mit deinem Wissen und deiner Nachricht, mit deiner Message und deiner Musik in den Westen. Und dann waren die in Amerika so. Und das hat mir, und sie haben vor allem, was ich sehr schön fand, die Idee, dass auch bei den Gottesdiensten gibt es für alle Religionen eine Kerze und über dieser Kerze steht nochmal eine große Kerze, die klar macht, wir sind alle eins.
Alles vereint.
Ja, also der Respekt, du musst doch nicht konvertieren oder sonst irgendwas, sondern du kannst der bleiben, der du bist und lebst oder interessierst dich für die Sufis. Das ist aber schon wieder die Entstehung, die Geschichte dieses einen Ordens. Für mich war einfach nur klar, ich habe gemerkt, ich kann das niemandem erklären, aber es ist da. Es ist einfach da. Diese Bilderwelt ist in mir. Ich bringe die auf, in die Schrift rein. Und das hat mir die Tür geöffnet, dass ich gemerkt habe, das muss in meiner Musik noch integriert werden. Und das war für mich dann wiederum ein nächster Türöffner. Ich gemerkt habe, ich interessiere mich für die arabische Rhythmen. Immer schon. Jetzt wusste ich plötzlich, da gibt es eine Herzensverbindung. Ach, ist das das vielleicht? So baut sich das zusammen.
Gibt es eine Herzensverbindung
mit der Musik? Die gibt es definitiv. Also ich habe dann auch im Orient produziert, habe da viele Musiker auch kennengelernt, habe das in meine Musik mit integriert und habe gemerkt, ich möchte das Schöne, dass beide Kulturen haben, unsere, der Westen und auch der Orient, das möchte ich einfach irgendwie versöhnen. Ich möchte das Schöne betonen.
Es gelingt dir sehr gut in deiner Musik, finde ich.
Danke. Das ist der Versuch, das zu unterstützen. Mhm. Und dann machst du dich auf die nächste Reise. Du merkst plötzlich, mit welchen Themen hast du es jetzt plötzlich zu tun. Also ich kann mich zum Beispiel auch daran erinnern, ich war in Kairo. Und als beim Rückflug hat der Steward gefragt, ja, wir hatten Terrorwarnung, wir durften nicht raus. Wie war denn das so? Und ich konnte mich noch daran erinnern, ich habe abends am Tahrirplatz gesessen, habe Kaffee getrunken, war danach noch im alten Kairo Mokka trinken, war der offensichtlich einzige Europäer, so, der auch nicht wenig aufgefallen ist durch seine Art dann. Da hat mich niemand komisch angeguckt. Da war alles in Frieden, die Menschen haben gespielt, da waren noch Kinder dabei, die haben Karten gespielt. Also es war echt friedlich. Da war nichts. Und dann fragst du dich auch, was? Terrorwarnung und was wird da eigentlich für eine Geschichte so erfunden? Ne? Was wird da erzählt? Also mich hat niemand komisch angeguckt und es hat mir einfach gezeigt, dass wir, egal wo wir sind, Frieden haben wollen. Jeder Mensch, glaube ich, in der kleinsten Einheit als Mensch, nämlich, möchte im Frieden leben.
Ja, das glaube ich auch. Ja.
Und das ist, was mich bis heute einfach da auch antreibt, das zu unterstützen, zu sehen, dass das...
Ist Jesus für dich da eine Symbolfigur gewesen? Eine Friedenssymbolfigur?
Ja, nur gut. Also er war natürlich, er hat eine bestimmte... wir gehen jetzt einfach mal davon aus, es gab ihn und... Er hat eine bestimmte Idee in diese Welt getragen. Ne? Nächstenliebe. Eigentlich eben auch dieses, gut, diese Geschichte mit dem anderen Wange hinhalten ist sehr interpretierbar. Also da bin ich vorsichtig zu sagen, der sagt, lass dir immer alles gefallen. Das war nicht seine Message. Aber er hat schon wirklich Ideen in seiner Lehre, in seiner, in der Message, die er hatte, verbreitet, die einfach neu war. Mhm. Das kannte man in der Form nicht. Und eben auch dieses Innensuchen, im Innen finden. Ja. Ich glaube, da war er schon ein Vorbild, auf jeden Fall für mich.
Mhm. Vorher war ja die Message, ein großer Gott ist außen, man muss ihn anbeten, man muss ihm gehorchen, die 10 Gebote, so Moses und so, ne? Und oder wir müssen irgendwo hin, da ein neues Land aufmachen und so. Und dann, wenn wir dem Herrgott Ehrfurcht entgegenbringen, dann wird er uns schon irgendwie fruchtbar machen und das Land fruchtbar machen und so. Und plötzlich kommt einer, der sagt, Moment mal, Jungs, so ist das nicht richtig. Gott ist in euch, nicht außen. Ihr könnt ihn innen finden.
Genau, du kannst ihn innen finden. Und es geht vor allem auch darum, dass du erkennst, also ich zweifle stark an, dass diese beiden Teile der Bibel zusammengehören. Weil für mich...
Welche beiden? Alte
also
und Neue?
Altes und Neues Testament. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, was er so in diese Welt gebracht hat, ist weit davon entfernt, von diesem strafenden, zürnenden Gott. So. Aber was ich noch viel wichtiger finde, ist, dass man über diese Schriften, und das kann man mittlerweile, also kann ich heute zumindest sagen, in allen Schriften findest du immer Wahrheit und Lüge. Warum ist das so? Weil du die Wahrheit fühlen sollst. Und das ist unser Weg, in dem wir jetzt gehen. Wir sollen raus aus unserem Verstand. Wir sollen lernen, den Verstand für das zu benutzen, was er nämlich wirklich eigentlich ist. Der ist nämlich nicht mehr als der Bibliothekar.
Ja? Einer, der zeigt, wo die richtigen Sachen sind.
So. Der merkt sich, was du erlebt, gehört, gesehen, irgendwie so zu dir kam. Und der ist immer rückwärts gewandt. Er hat ja die Aufgabe, dass du überlebst. Und deswegen wird er dich auch nirgendwo hinbringen, wo du noch nie warst. Er wird immer sagen, ey, Vorsicht, da waren wir noch nie. Selbst wenn du dein Inneres verändern möchtest, wirst du merken, dass du dein Verstand ein Gegner werden kann, der dich davon zurückhalten will, dass du diese Person veränderst, die jetzt da ist.
Deswegen auch so eingefleischt und so eingebohrt und so indoktriniert viele Menschen sind. Die lassen nur diese eine Idee zu und alles, was darüber hinausgeht, nein, wollen sie nicht, weil sie Angst haben vor neuen Ideen oder so?
Genau, naja, vor allem, also das, was für mich heute eine Wahrheit ist, es gibt halt nur zwei Energien, aus denen alles entsteht. Liebe oder Angst. Entweder du tust es mit Liebe oder aus Angst. Und das musste erstmal klar werden. Also das, und dann auch mal von diesem, was ist Liebe? Weil dieses Wort wird ja auch so,
ne, benutzt,
so, ne? So oft für alles benutzt. Und ja. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen zu verstehen, was ist denn das eigentlich für eine Energie? Wie ist diese Energie?
Kannst du das beschreiben?
Naja, es ist, ja, ich kann zumindest sagen.
Also für dich klar, beschreiben.
Ja, sie ist selbstlos, sie ist ein perfekter Kreis, sie braucht nichts. Sie will nichts. Ja, und zur Liebe, sagen wir, stellen wir die hin. Sagen wir, hier ist die Liebe, da ist die Angst. Mhm. Dann gibt es auch nur zwei Seinszustände, in denen wir sind. Entweder wir sind im Sein oder im Wollen. Sein ist dieser Moment, du denkst nicht nach. Du bist, ja, das heißt, ich denke nicht nach.
Hab wie
ich,
ein Kind.
Hab ich, genau, wie, seid wie die Kinder.
Ne? Seid wie die Kinder, ja.
Ich denke nicht nach, habe ich das Richtige an, sage ich das Richtige gerade. Ich mache einfach. Was schon 3 Stunden um? Ist ja cool, wir haben doch erst angefangen. Ja, zack, das ist Sein. Nicht ja. Nach, da ist der Verstand nicht drin. Und wenn du im Wollen bist, Wollen braucht immer was. Das ist Angst. Da ist Mangel drin. Ich brauche, ich habe noch nicht, ich muss noch, mir fehlt was.
Ich sammle an, Materialismus zum Beispiel, ja. Nicht?
Und wir haben halt gelernt, dieser Seite so viel
Aufmerksamkeit,
aber auch Wert zu geben. Der Verstand ist so unglaublich viel wert für uns. Aber der Verstand ist nicht innovativ. Die Impulse, diese Bewusstseinsimpulse, die kommen von einer ganz anderen Seite. Und letztendlich entscheiden wir doch immer alles emotional. Ich komme irgendwo rein, ich merke sofort, kann ich mit dem oder kann ich mit dem nicht? Ne, fließt es oder fließt es nicht? Wenn wir uns unterhalten, fließt es oder fließt es nicht?
Da kann ich so viel drüber nachdenken. Das erinnert mich jetzt an Jonathan Mese, der sagt, das Einzige, was existiert, ist Kunst. Also es geht in diese Richtung, ne? Liebe, Kunst, öffnen, machen, sein.
Es ist das, genau, also Liebe ist dieser Seinszustand und es ist dieser Zustand, der eben nicht sagt, sie sagt nie nein. Mhm. Ja, und sie genügt sich selbst. Und dann, das ist der kosmische Witz. Du kannst alles haben, was du willst, wenn du es nicht mehr willst.
Kannst du das nochmal sagen?
Du kannst alles haben, was du willst, wenn du es nicht mehr willst. Mhm. Weil Wollen ist Angst.
Anhaftung, ne?
Ja, und du Klammern. Du hast, was jetzt so wichtig ist, und das mache ich mit den Leuten, mit denen ich auch so arbeite, denen bringe ich das eben bei, dass sie lernen, du hast diese beiden Energien und du hast... Da oben drüber steht was und das ist der Beobachter. Der schläft bei den meisten. Und dieser Beobachter, der muss geweckt werden. Denn der kann letztendlich entscheiden, der sieht, okay, Moment, ich habe Gefühle und ich habe Gedanken. Ich bin nicht meine Gefühle, ich bin auch nicht meine Gedanken. Wenn du das nicht gelernt hast, das zu trennen, dann bist du in deinem Emotionalkörper sofort in Action. Dann kannst du nicht zurück. Aber du musst lernen, diesen Schritt zurückzumachen und zu sagen, wo bin ich gerade? Was will ich jetzt gerade? Wenn du das ein bisschen trainierst, also ein bisschen ist relativ, das ist eine Aufgabe, aber wenn du das trainiert hast, dann wird dieser Beobachter für dich ein unglaublich wichtiger Partner. Es wird ein guter Lehrer. Der gibt dir sofort die Impulse. Bist du jetzt, wo du hin willst? Und da ist natürlich die zentrale Frage, willst du mit der Liebe gehen oder willst du mit der Angst weitergehen? Wenn du das so fragst, ist klar, wie die Antwort kommt. Aber wie oft gehst du mit der Angst? Und willst aber eigentlich mit der Liebe? Warum gehst du mit der Angst? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, fühlt sich das gut an? Nee. Aber warum machst du es denn? Ja, keine Ahnung. Gewohnheit, Vertrauen. Da fehlt das Urvertrauen in, dass das eine Wahrheit ist. Kennst du den Unterschied zwischen Wahrheit und Wirklichkeit? Es gibt ganz viele Wirklichkeiten. Da steckt ja auch das Wort
Wirkung
drin. Mhm. Das ist der Grund, warum du im Kino heulst oder zu Hause, ja, Film anguckst. Du weißt, ist eine Story, alles nicht echt. Es berührt dich trotzdem. Mhm. Also dein Emotionalkörper glaubt das. Und das heißt, Wirklichkeiten müssen keine Wahrheiten sein. Und das heißt auch, es gibt nur eine Wahrheit, das ist die Liebe. Und alles andere sind Wirklichkeiten. So. Und diese Wirklichkeiten, da trägst du auch welche in dir. Und das sind deine Glaubenssätze. Mhm. Ja, und diese Glaubenssätze, die lassen letztendlich deine Welt entstehen. Und ich glaube, die Quantenphysik hilft uns im Moment sehr, das zu verstehen, was in diesen ganzen alten Schriften sowieso immer schon drin stand. Nämlich, dass der Geist diese Materie erschafft.
Das sagen Quantentheoretiker.
Mittlerweile.
Also Quantenphysiker.
Ja. Mhm. Ja, Doppelspalt-Experiment, wer sich dafür interessiert, einfach mal googeln. Das ist wirklich sehr, alles sehr gut. Das kann man gut ansehen, auch im Netz. Kein Problem, solche Dinge zu finden. Und das ist ja klar, weil wenn du es runterbrichst auf die kleinste Ebene, sagen wir mal, auf die atomare Ebene, dann merkst du ja irgendwie, wie kann ich das verstehen, dass man sagt, so 99,999% ist, in den Atomen ist masseleerer Raum. Das heißt, wir bestehen eigentlich aus nichts. Vor allem.
Ja, trotzdem bist du ziemlich materiell vorhanden.
Genau. Für uns. Und und wenn dir dann noch klar wird, dass das, was wir als Realität wahrnehmen, nur der Teil des sichtbaren Lichtes ist, das auf deine Linse drauf projiziert wird, umgedreht wird vom Hirn, dass man sagen könnte, eigentlich sieht dein Hirn. Und wenn du die Augen schließt, kannst du immer noch was sehen. So, und wenn du diese Sachen mal irgendwie zusammenbaust, dann merkst du, ja, wer lässt denn das eigentlich? Wie entsteht Realität? Das kann doch nur durch den Geist passieren. So, und da ist eben die Frage, welcher Geist ist das? Wie ist das große Ganze aufgebaut? Und da bin ich heute so weit, dass ich sage, hey, pass auf, das war eins. Und außerhalb dieser Realität, außerhalb dieses Universums ist es auch noch eins. Und dieses eine hat sich aufgespalten in Milliarden Teilchen, um sich selbst als dich zu erleben, als mich zu erleben. In allen Facetten, in allen Möglichkeiten. Aber dieser Funke ist immer in jedem Menschen noch drin. Und ich glaube, das spüren wir auch alle. Und eins muss man sagen, wir setzen ja oftmals Liebe und Gott, ne, gleich. Also wir sagen, Gott ist
Liebe. Liebe.
Es gibt es aber halt schon doch, gerade wenn der Verstand zu stark so überformt ist, ausgebaut ist. Und gibt es diese Menschen, die das getan haben, die haben ja oft ein Problem mit diesem Gottesbild. Aber das Witzige ist, sie wollen trotzdem alle geliebt werden. Sogar der Zyniker will geliebt werden. Jeder hat diese Sehnsucht nach Liebe in sich.
Auch der Massenmörder, also ich mache
auch ja natürlich.
Auch der Massenmörder möchte in Wirklichkeit geliebt
natürlich.
Werden. Weil das ist, also Selbstempathie ist der Schlüssel zur Heilung von Tätern. Ohne Selbstempathie Absolut. Wird es niemals Heilung geben können. Das weiß jeder Tätertherapeut. Also es ist richtig, was du sagst.
Und das ist so spannend, wenn du das mal verstanden hast, dass du sagst, okay, die Liebe ist also doch, die kann ich nicht so wegwischen. Und selbst wenn ich mich hinstelle und sage, ich glaube nur an das, was ich sehen kann, messen kann. Und trotzdem stehst du am Ende da und sagst, ja, aber geliebt werden will ich trotzdem. Und dann hast du ein Problem.
Und das kann man nicht messen. Kann man Liebe messen?
Nein. Das kriegst du nicht mehr gemessen.
Ja. Ja.
Und dann kommen auch die Menschen an so einen Punkt, wo sie sich Fragen stellen müssten. Ob sie sich in diesem Leben stellen, ist dahingestellt, muss auch nicht. Das darf jeder selbst entscheiden. Dafür hat Gott die Zeit erfunden. Aber ich merke, dass in einem gewissen Alter kommen wir schon an diese Punkte, wo wir sagen, was ist das eigentlich alles? Mehr als dieses ewige Streben nach mehr und mehr Materiellem und so weiter. Wer bin ich eigentlich? Wo komme ich her? Wo will ich hin? Und das bringt mich ja auch zu diesem Punkt, warum wir jetzt heute hier sitzen, dass ich denke, es ist wirklich jetzt eine Zeit angebrochen, in der wir nicht mehr sagen können, nee, geht mich nichts an, sondern wo ich sagen muss, da läuft so viel schief, was können wir machen?
Du meinst so viel schief in der Welt?
So viel schief in der Welt, zwischenmenschlich schief. Also meine Themen sind natürlich immer runtergebrochen auf den Menschen. Das ist für mich die kleinste Einheit erstmal, mit der man Frieden schaffen kann, weil darum geht es ja auch. Wie entsteht Frieden? Wie entsteht er wirklich? Und ich glaube, dass dieser Frieden wirklich entsteht dadurch, dass du lernst, in dir Frieden zu erschaffen. Das ist der einzige Weg, wie Frieden entstehen kann.
Jetzt sagen die Kopfmenschen, die Verstandesmenschen. Es geht aber nur, wenn wir eine Partei gründen, die für Frieden ist und den Frieden im Bundestag durchsetzen. So wie 2 Grad weniger im Klimawandel. Mhm. Merkel sagt, ich will 2 Grad weniger schaffen. Wenn wir alle zusammenhalten, schaffen wir das. Mhm. Das ist der Glaube an die äußere Welt, an diese seltsamen Wahrheiten, Wirklichkeiten, genau. Diese Vermischung, dieses Verschrobene. Ne?
Naja, wichtig ist dabei, dass du auch, wie ich es eben gesagt habe, dass du lernst, da ist der Beobachter wichtig. Mhm. Also um dieses Bild noch zu vervollständigen, Liebe, Sein, Angst, Wollen, Beobachter. Was das Wichtigste ist, was der Mensch haben kann, ist sein Glaube. Und der Mensch kann nicht nicht glauben. Selbst die sagen, ich glaube an nichts, die glauben an nichts. An nichts. Die glauben nicht nichts.
Und wenn man die Wissenschaft, weil jetzt werden viele Zuschauer wieder, war es, aber 1 und 1 ist doch 2 und so weiter. Also selbst die Wissenschaft ist ja nichts anderes als ein Glaube. Also es zeigt die Quantentheorie.
Ja,
also, ja, es ist keine in Stein gemeißelt, in Marmor, in Gold verzierte, absolute göttliche Wahrheit. So ist es und wer daran rüttelt, der wird vergehen oder was weiß ich. So ist es ja überhaupt nicht.
Hat sich so
aber bei vielen Menschen hat sich das so ins Hirn gebrannt, dass die das wirklich glauben und jeden für einen Scharlatan halten, der sagt, der Glaube ist vielleicht doch wichtiger. Glaube versetzt Berge.
Ja, ich meine, das ging auch denen so, die gesagt haben, die Erde ist rund.
Ja.
Und sie, das ist einfach erstmal so, weil ich glaube, wir sind einfach alle ein bisschen faul. Wir haben keinen Bock drauf, uns damit zu beschäftigen. Wie ist das wirklich? Das ist eine gewisse Bequemlichkeit, die uns in uns drin steckt auch. Und wenn uns einer gesagt hat, so ist das, dann wollen wir das glauben. Und jeder, der uns jetzt hier an dieser Stelle kitzelt und sagt, hey, das ist anders, der zwingt uns ja, uns damit auseinanderzusetzen. Und das ist für viele einfach ein Problem. Kein Bock. Will ich nicht. Ich will das nicht hören. Das ist so. Das war immer so, so soll es sein.
Mhm.
Und das geht so lange gut, weil es geht mir genauso. Ich habe auch keinen Bock. Ich möchte Musik machen. Ich möchte mit tollen Leuten mich treffen und nette Zeit haben und so. Aber für mich war ja auch der Ganser eigentlich so ein Punkt. Der Daniele Ganser war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, an der Stelle geht's so nicht mehr. Mhm. Das war für mich so echt so eine Initialzündung.
Wann war das?
Das ist noch,
gar nicht lange her.
Also
halbes Jahr?
Ja, sagen wir mal, könnte man so sagen.
Wie bist du auf ihn gestoßen? Du hast deine Vorträge gesehen. Zufällig?
Ich bin schon auch immer interessiert, was Ken so macht und guck mir das an. Und ich finde das auch immer wieder spannend, was dann so behauptet wurde. Und ich werde da neugierig. Und dann gucke ich nach, was ist denn da? Und wenn ich das nicht spüren kann, was behauptet wird, dann werde ich noch neugieriger, dann will ich noch mehr wissen. Bei Ganser war es einfach, ich habe irgendwann einen Vortrag von ihm gesehen, dachte man, der Mann hat recht, du spürst einfach, dass der auch absolut aufrichtig seinen Job machen will. Und dass der unbequeme Fragen stellt. Und was ich dann erlebt habe, ist mit dem ersten Posting, das ich gemacht habe, ist sofort kam eine Dame rein, auf Facebook, bist jetzt neu rechts. Ich wusste überhaupt nicht, dass es die gibt. Ich habe mir gedacht, was bin ich? Neu rechts? Keine Ahnung. Und dann ging das eigentlich jedes Mal, wenn ich was gepostet habe, gab's Stress. Kamen irgendwelche Überzeugten, die wussten, dass das jetzt nur falsch sein kann und Verschwörungsgebrabbel und oder eben AfD-nah und so. Und dachte mir, Leute, seid ihr noch normal? Ihr kennt mich. Ihr wisst, mit was ich mich beschäftige, was mir wichtig ist. Wie kannst du das so zusammenbauen? Ja, das sind aber die falschen Propheten. Da habe ich gesagt, dann zeig mir doch bitte mal eine Stelle, gerade bei Daniele Ganser. Zeig mir eine Stelle, wo der sich so ausdrückt, dass du ihm das unterstellen kannst, was du hier gerade unterstellst. Und dann ist an der Stelle halt immer Schluss.
Ja, da sagen die nichts. Ne?
Und das hat aber für mich zumindest diesen Ausschlag gegeben, dass ich gesagt habe, das geht nicht mehr. Wir können nicht, solche Leute dürfen nicht so abgestraft werden. Ja, also der hat so gar nichts von, ich meine, weil Ken ist ja, der ist ja auch ein Typ, ja, und der gibt Gas so. Mhm. Und da kann man verstehen, wenn jemand mal sagt, so okay, der haut auf die Kacke, da hau mal zurück. Ja, da ist eine gewisse Power drin. Aber der Ganser, da hat das so gar nicht so.
Ganser ist ganz ruhig.
Und dass man dem das dann auch noch unterstellt. Also, dass man die einen falsch verstehen kann, na gut. Aber an der Stelle war für mich Schluss. Ich gesagt, Leute, nee, und ab jetzt ist mir es auch egal. Ja, von mir aus bin ich all das, was ihr da dran heften wollt. Aber das geht nicht.
Und dann hat neulich ein ziemlich bekannter Typ, den du kennst, dich quasi entfreundet.
Sofort.
Weil du hast irgendwas auch wieder über Ganser gepostet, ne?
Ging eigentlich um den Kretschmer, als der dann behauptet hat.
Stefan Kretschmer, der das Video gemacht hat. Mh. Man darf die Meinung nicht sagen, kam auch in der Bild-Zeitung, der Handballer, Ex-Handballer.
Genau. Da habe ich das zum Anlass genommen, auch zu sagen, also es geht einfach, Leute, ihr seid zu schnell. Ihr seid mit diesen Etiketten zu schnell, dass ihr da nicht mal, ihr überprüft es nicht, ihr habt eine Meinung, das ist nicht, guckt doch erstmal, ob die Meinung, die ihr habt, überhaupt eure Meinung ist. Ja? Nee, und da habe ich eben auch Ganser genannt. Und daraufhin kam der rein und erklärte dann halt auch so, was Ganser wirklich sei und dann auch mit Verlinkung auf natürlich entsprechende Seiten wieder, die das belegen. Und ich habe dann versucht, mit ihm da noch zu reden und ihm zu sagen, sag mal, wenn du das behauptest über ihn, dann kannst du ihn nicht, du hast noch nie ein Seminar von dem gehört. Also du hast keinen Vortrag von dem im Netz gehört, nichts, du weißt nichts über den. Das kann sonst nicht sein. Ja? Und da ließ er sich auch nicht drauf ein. Also ich glaube, da ist auch eine gewisse Angst einfach da, dass das Folgen haben kann, wenn...
In der Karriere, in den Öffentlich-Rechtlichen, wenn man da gut positioniert ist, Aufträge bekommt, was bei diesem Typen, ich will den Namen ja nicht nennen, war. Deswegen musste der dich einfach entfreunden. Das ist so, denke ich. Er musste diese Meinung haben. Ob die wahr ist oder nicht, spielt gar keine Rolle.
Überhaupt nicht. Und da kommst du aber auf den Punkt, okay, wie können wir das ändern?
Ja.
Und... Weil ich habe das Gefühl, es ist egal, ob das jetzt sehr Linke sind, sehr Rechte sind, die kriegen, oder innerhalb der einzelnen Gruppen, die kriegen sich in die Wolle. Und ich meine, du kannst nicht in der Friedenspartei sein und dich in die Wolle kriegen dann über solche Themen. Also finde ich, ich glaube, es ist wichtig und das, ich glaube, wir brauchen vielleicht eine neue Form der Kriegen, der Friedensbewegung, in der jeder erstmal weiß, dass das Wichtigste und auch das als seine Aufgabe sieht, das Wichtigste sei, für ihn selbst in sich den Frieden entstehen zu lassen. Mhm. Und wer weiß, wie schwer das ist, ja, der weiß auch, er hat danach, wenn er dazu Ja sagt, da hat er keine Zeit mehr, sich mit anderen anzulegen.
Für mich das ist für jemanden, der den inneren Frieden gefunden hat, gar keine Option mehr. Das ist etwas, was in seiner Welt gar nicht mehr darstellbar ist.
Das verändert dich komplett.
Ja.
Und es ist der einzige Weg daraus. Und ich glaube, es ist vor allem, und jetzt wird es vielleicht für einige wirklich ein bisschen freaky, aber das ist meine innere Überzeugung. Ich glaube, du kannst den Frieden nur entstehen lassen im Innen und auf der geistigen Ebene. Das heißt, du musst in die Spiritualität. Du musst es irgendwie, du musst dich rausnehmen aus der Materie. Das ist hier, das ist, sagen wir mal, spielen wir das Spiel durch. Das wäre eine Matrix, die durch den Geist entsteht. Die Quantenphysik kommt immer näher daran, dass da was dran ist. Und wenn das wirklich so wäre, dann musst du dich aus dieser Ebene rausnehmen, um darauf einwirken zu können. Mhm. Und dann glaube ich tatsächlich, es ist wirkungsvoller, mit 100 Leuten zu meditieren, hätte ich früher nie gesagt. Hättest du mir gesagt, das sagst du mal. Nein, du musst doch was tun und so aktiv. Nee, das ist es nicht. Das ist, weil auch das immer gegen etwas sein ist.
Ja.
Und das erzeugt halt eine Kraft. Und die Kraft, die willst du gar nicht haben. Du willst Frieden. Wie entsteht der Frieden? Und für mich ist das mittlerweile so, dass ich sage, ich weiß, dass jeder Mensch, der in meinem Leben auftaucht, was mit mir zu tun hat. Und dass jeder Mensch, der mich triggert irgendwie, dass der eine Wunde in mir antippt. Mhm. Und diese Wunde ist alt. Das sehe ich ja auch oft bei dir, wenn bei deinen Leuten, die da kommentieren und so, die dann auch den Ganser wieder angreifen oder wen auch immer angreifen müssen, um sich zu positionieren. Das heißt im Grunde nur, ich will gesehen werden. Ich
will gesehen werden,
genau. Ich habe auch was zu sagen. Hey, guckt mich an. Ja. Und wenn du das verstanden hast, hey, warum, ich meine, dass es überhaupt passieren kann, dass ein wildfremder Mensch, den du nicht kennst, im Internet was schreibt, was dich dazu bringt,
da jetzt unbedingt eine Meinung abzusondern. Ja,
genau.
Ja, ich könnte im Leben, käme ich nicht auf die Idee,
ich auch nicht,
jemandem da was reinzuschreiben, wenn das seine Meinung ist, die mir nicht passt, dann scroll ich weiter. Dann denke ich, das ist nicht mein Thema. Aber da gibt es dann Leute, die fühlen sich berufen, dann wirklich, und dann kommt eine Wut da rein. Und ich denke, wo kommt die Wut her? Würdest du dann wissen, würdest du dir diese Frage selber stellen können, in dem Moment, hättest du richtig gewonnen.
Ja.
Warum triggert der mich jetzt so? Ja. Und mittlerweile weiß ich, dass es, wenn das passiert, dass mich jemand triggert, schiebe ich den gedanklich beiseite und gucke dahinter. Was ist das? Was steckt da von der Energie drin? Wo wurde ich nicht gesehen? Wo habe ich zu wenig Liebe bekommen?
Ja.
Wie kann ich daran was ändern in mir? Und das geht, indem ich tatsächlich mich mit nichts anderem mehr beschäftige als mit dieser Energie der Liebe, auch wenn das jetzt ein bisschen kitschig klingt, aber wir haben es ja gerade besprochen, was Liebe eigentlich ist. Mhm. Das ist diese Kraft, die nichts will und die sich selbst genügt und die dadurch, dass sie so ist, alles hat.
Mhm.
So will ich auch sein. Und Jesus war so. Und das, finde ich, ist ein Weg. Wenn ich das verstanden habe, dann habe ich mit mir zu tun, ein ganzes Leben lang. Und jeder Mensch, der zu mir kommt, der bringt mir eine Nachricht mit. Und dann kann ich die annehmen und kann mich damit beschäftigen und sage, ah, guck mal, ist ja immer noch was. Ah, ist ja cool, beschäftige ich mich mit. Sobald ich das in mir geheilt habe, ist das im Außen verschwunden.
Dann muss ich nicht mehr projizieren, ne?
Ja, und du wirst auch erleben, zu einer bestimmten Zeit, wo bestimmte Konflikte da sind, dann begegnest du diesen Menschen auch immer wieder. Auch per Zufall in der Stadt, ob das Familienmitglieder sind, irgendwie ist da immer so, man trifft sich. Wenn das erledigt ist, sind die weg. Dann könnten die in der gleichen Straße wohnen, du würdest denen nicht mehr begegnen, weil sich das aufgelöst hat. Und wenn du das ein bisschen verfolgst, wirst du feststellen, da ist was dran. Mhm. Deswegen würde ich wirklich jedem wünschen, der das jetzt sieht, dass es, versuch mal, was du weißt oder was du glaubst zu wissen, mal beiseite zu schieben und guck mal dich an. Guck mal dich selbst an. Warum machst du das, was du tust? Und fühlst du dich gut damit? Geht es dir gut? Oder fühlst du dich eng dabei? Einfach abcheck dich selbst. Ja, was macht es mit mir? Sobald ich in Wut gerade werde ich eng in. Da will was raus dann plötzlich.
Jetzt haben wir beide ja das große Glück, dass wir die Dinge tun, die wir gerne machen, die wir lieben. Hm. Also mein Job ist es. Ich mache das sehr, sehr gerne, was ich mache. Bei dir ist es ja genauso.
Absolut.
Die meisten Menschen machen nicht das, was sie mögen, sondern machen es, um Geld zu verdienen, um die Familie zu ernähren, um das Haus abzubezahlen und sagen dann irgendwann, wenn die 35, 40 sind, was soll ich denn tun? Ich kann eh nichts machen. Die machen ja mit mir, was sie wollen.
Klar.
Also das höre ich sehr, sehr häufig, auch in meinem Bekanntenkreis.
Ist doch
oder
klar.
Auf Partys.
Naja gut, das ist unsere Generation. Also das ist ja auch eine gewisse...
Wie können die da reinkommen in das, was du sagst?
Ich glaube...
Also zu sich. Die haben eine riesige Blockade, was sie selbst angeht.
Mhm.
Die können einfach nicht zu sich finden. Wie können die das trotzdem hinbekommen?
Also ich glaube, es muss ein Punkt erreicht sein, wo die Leidensfähigkeit einfach an ihre Grenzen kommt dann.
Also die Katastrophe, die persönliche Scheidung.
Bei den meisten ist es so, dass es vorher einfach ignoriert wird. Weil das halt einfach auch Gewohnheitsrecht so, ne, und sich dran gewöhnen, dass es auch nicht anders geht und so bestimmte. Guck mal, wie sind wir
also ich bin durch eine Katastrophe wach geworden,
ja,
die mir mit 36, also jetzt vor 21 Jahren passiert ist.
Okay.
Bin ich richtig wach geworden.
Das geht vielen so, dass es nur so letztendlich dann dadurch ausgelöst wird. Aber es hat ja auch was mit der Erziehung zu tun. Wer kriegt denn gesagt, hey, mach nicht das, wo du am meisten verdienst, sondern mach das, wo du Spaß dran hast,
was
du am besten kannst, dann verdienst du dein Geld eh.
Ja.
Wer kriegt denn sowas gesagt? Niemand hat von uns das gehört. Ich glaube, das werden vor allem die nachfolgenden Generationen, die werden das besser aufpicken können und werden glücklicher leben. Ja, aber ist ja auch klar, nach dem Krieg, ja, da steckt ja
Wiederaufbau,
auch viel...
Wiederaufbau.
Da steckt ja alles noch mit drin. Da war viel Angst einfach auch vorhanden. Ja, und diese Angst, die steckt uns in den Zellen. Da musst du wirklich, du musst das echt wollen. Du musst dir Zeit für dich nehmen und du musst an dir arbeiten. Ja. Aber es lohnt sich so. Du wirst ein coolerer Typ, dein Leben wird harmonischer. Du hast am Ende noch wahrscheinlich mehr Geld, als du jetzt hast. Und du fühlst dich vor allem frei. Also bitte, mach das. Das kann ich echt jedem nur ans Herz legen. Aber trau dich das.
Ist zu sich selbst zu finden auch eine Befreiung von diesem ganzen, kompakten Materialismus? Du musst dies tun, du musst das tun, so wie wir groß werden. Dieses sich selbst finden, ist das auch eine Befreiung?
Also ich glaube,
von diesen ganzen Fesseln.
Also sobald du dich selbst finden, auch mit diesem Gedanken der Liebe in Verbindung steht. Liebe befreit dich. Weil Liebe dir auch das Gefühl gibt, du brauchst das nicht. Das heißt nicht, dass du nicht ein tolles Auto haben kannst oder ein tolles Haus, was auch immer. Aber du brauchst das nicht mehr. Du hast es einfach, weil es schön ist. Macht doch Spaß. Hey, ich verdiene gern viel Geld. Ja, cool. Aber ich mache es nicht, um viel Geld zu verdienen.
Ja.
Das ist ein ganz anderes Denken, was dahinter steckt. Mhm. Insofern befreit das natürlich. Ja. Mhm. Aber das ist eben auch wirklich ein Weg, den du gehen wollen musst. Und das bedeutet, du kannst nicht mehr mit dem Finger nach außen zeigen. Ja, du kannst nicht mehr hingehen und sagen, die sind doof. Ja. Jetzt brauche ich noch einen zweiten, der auch findet, die sind doof. Ja, oh ja, die sind doof. Okay, wer sind denn die? Aber keine Ahnung, wer sind die anderen? Ja, so, die anderen. Ja, die anderen sind doof. Ja. Und schon hast du Feindbilder. Mhm. Das ist ja, was du letztendlich dann auch künstlich erzeugst. Feindbilder, um diesen inneren Frust, der natürlich über die ganzen Generationen auch in uns steckt, irgendwie auch zu kanalisieren, na, damit da mal was passiert in dir, damit du das mal rauslassen kannst. Mhm. Und das hört dann auf.
Du hast eine Weltreise gemacht mit dieser CD, in der sehr viel drinsteckt. Das ist eine Doppel-CD. Und das Besondere an dieser Doppel-CD ist, dass du mit sehr vielen weltbekannten Musikern dort Musik gemacht hast, die dir mitgeholfen haben. Mhm. Du hast mir auch gesagt, ich werde nicht nennen wie, aber diese CD war, also hätte ich mir nicht leisten können, sie aufzubauen. Also hat unglaublich viel Geld auch gekostet, ne?
Ja, die hat alles gekostet.
Ja.
Ist das Herzblut und Geld, ja.
Ist eine deiner wichtigsten CDs, ne?
Ja, ist
die wichtigste, ne?
Im Moment ist es natürlich die wichtigste. Ne?
Kannst du ein bisschen was dazu sagen zu dieser CD? Also, weil da sind ja ganz viele Länder aufgeführt,
genau,
die hier drin eine Rolle spielen in der Musik.
Genau, wie ich vorhin schon gesagt habe, für mich war das Erkennen, dass das auch die orientalische Musik für mich ein Schlüssel ist. Mhm. So hat sich das für mich so ein bisschen auch entwickelt, dass ich auf jeder Produktion versuche, auch das zusammenzubringen. Auf dem Album habe ich jetzt dann, glaube ich, 23 Länder, die da teilnehmen, sozusagen, über Musiker. Aber da verbinde ich so für mich privat die Amerika mit dem Fernen oder dem Nahen Osten. Ja.
Also darf ich sagen, der Imperialismus und der Nahe Osten oder nicht so?
Ja, naja, also ich mal ganz
oder ehrlich, was meinst du mit Amerika und der Nahe Osten?
Ich glaube, dass man, wie ich es dir schon gesagt habe, ich glaube, dass wir als in dieser Einheit, ne, also als Mensch, als einzelner Mensch, bist du nicht Imperialist und du bist Mensch.
Ja.
Und du willst Frieden in dir. Du willst Frieden für deine Familie und für deine Kinder. Da hat jeder Bock drauf. Und auf der Ebene habe ich Menschen verbunden, die eigentlich, klar, wenn du aus Amerika kommst, könnte man sagen, ja, das ist letztendlich ein Imperium. Aber mir war es einfach wichtig zu sehen, die haben da alle Bock drauf gehabt. Und die kannst du miteinander verbinden, weil sie durch die Liebe zur Musik verbunden sind. Also durch Liebe verbunden sein. Da geht nichts schief.
Ja.
Ja, und so habe ich das glücklicherweise geschafft, dass ich ich habe indische Musiker dabei, ich habe aus Marokko, aus Algerien, aus Ägypten, aus Österreich, aus, wie gesagt, auch aus Amerika. Wundervolle Musiker. Und auch das ist letztendlich eben, fragen mich eben auch viel, weil da ist jetzt zum Beispiel Dominic Miller, der Gitarrist von Sting, spielt mit, oder Rani Kriecher, der Perkussionist von Sting, aber auch Mike Lindup, wer in den 80ern Musik gehört hat, kennt Level 42, das sagt der Keyboarder, Mitbegründer, hat da drauf gespielt. Ich habe Kai Ecker, das ist ein toller Bassist aus Amerika, der lebt jetzt in Amerika, war Bassist bei John McLaughlin. Also, und eben auch viele Musiker, die man jetzt vom Namen her jetzt nicht so kennt. Aber diese, sage ich mal, diese bekannten Namen, da fragen mich natürlich viele, wie hast du das geschafft?
Ja, wie hast du das geschafft?
Und da kann ich auch nur sagen, das ist der Geist. Das ist die Wirkung des Geistfeldes. Also Gesetz der Anziehung. Ja, dieses Feld gibt's. Ich habe das erlebt und zwar mehr als einmal. Ich habe das wirklich, das mir, in meinem Leben sind Dinge passiert. Ich habe mit dem Bassisten von George Michael, wollte ich 20 Jahre lang schon arbeiten. Und dann passieren Dinge, die sind eigentlich nicht möglich. Um es ganz kurz zu machen, ich war lange nicht zu Hause, weil ich umgezogen bin. Die alte Wohnung war noch nicht aufgelöst. Ich war in der Nähe Essen mit meiner Freundin. Ich sagte, ich gehe mal gerade hoch, ich hole mal meine Post, ich komme die Tür rein, mache, ne, Schlüssel ins Schloss, Tür geht auf, Telefon klingelt, Dion Estes am Telefon. Ja, solche Dinge passieren nicht durch Zufall. Mhm. Ja, das sind wirklich diese Ereignisse im Leben. Die sind unglaublich. Ja. Und so habe ich jeden Musiker bekommen, mit dem ich immer schon mal Musik machen wollte. Mhm. Weil ich glaube, dass es ganz viel Liebe war und Sehnsucht, das auch in der eigenen Musik zu hören. Und so sind Türen aufgegangen, die hätte ich nicht für möglich gehalten. Ja. Aber ich kann noch dazu, damit sprenge ich vielleicht endgültig den Rahmen, weil ich habe das wirklich erlebt und deswegen erzähle ich das immer wieder. Ich habe erlebt, dass in meiner Wohnung nachts, als ich in so einem meditativen Zustand auch Karten legen wollte, das ist schon 25 Jahre her, wollte Karten legen, hatte mich zum ersten Mal mit Tarot beschäftigt und zack ist eine Stimme erschienen in meinem Raum, die meinen Namen gerufen hat. Als wenn dir sowas passiert, denkst du, oh, okay, Alter, was ist das?
Hast du irgendwas genommen?
Ich rauche nichts, ich trinke nichts, ich habe mit all Drugs nichts in meinem Leben gehabt. Dennoch fragst du dich, sag mal, ist das in deinem Kopf? Das passiert, müsste in deinem Kopf passieren. Aber ich habe es wirklich so wahrgenommen, dass ich sagen konnte, nee, Moment, das ist nicht in meinem Kopf, das ist hier im Raum. Und das klang wirklich, als hätte so eine Telefonzelle im Raum und da steht einer drin, der rausruft. Und das ist ab eine ganze Zeit lang immer passiert, wenn ich das machen wollte. So, dass ich das aufzeichnen konnte. Also ich habe das anderen Menschen vorgespielt. Ich habe gesagt, hörst du das? Ja, ja, klar. Das ist in meinem Raum.
Also das konnte man aufzeichnen.
Ich habe das aufgezeichnet. Und ich schwör's dir, weißt du, das ist, was ich denn, das war, weil ich auch so ein ungläubiger Thomas bin. Ich will für alles Beweise. Und ich habe der geistigen Welt gesagt, bitte, wenn es das gibt, ich will einen Beweis. Irgendwie. Das hilft natürlich niemandem, der das jetzt sieht, insofern, dass es für ihn ein Beweis sein kann. Aber er sieht zumindest einen Typen, der da steht und sagt, das glaubt mir, dass das so war. Ja, ich habe das erlebt. Das war für mich der Beweis, dass es diese Welt, aus der wir kommen und in die wir gehen, gibt. Es entsteht aus dem Geist in die Materie. Mhm. Und so kann, wenn du das verstanden hast, wirklich alles möglich werden in deinem Leben. Ja, wenn du weißt, wie du mit dieser Energie umgehen musst. Ja. Und es ist wichtig, dass wir umdenken lernen, dass wir wirklich verstehen lernen, dass der Verstand, guck mal, der Verstand, letztlich Sprache ist das Werkzeug des Verstandes. Und Sprache kann Emotionen nicht wirklich übersetzen. Mhm. Es ist immer am Hinken.
Ja.
Manchmal schafft es ein guter Poet, dass du was liest, das dich echt berührt, aber dann fühlst du es auch. Das ist wieder das Gefühl.
Genau.
Ja? Also wir müssen wieder lernen zu fühlen. Wir müssen lernen, raus aus dem Kopf, rein ins Gefühl. Der Kopf, es ist wunderbar, Bewusstsein entsteht, wenn das Herz den Verstand an der Hand nimmt, nicht andersrum. Und deswegen müssen wir lernen, wieder mehr Kraft in dieses Fühlen zu entwickeln. Mhm. Es ist vollkommen verloren gegangen, glaube ich, über die Jahre. Vielleicht auch ein Teil des Neoliberalismus, der letztendlich unterstützt, dass du mit Ellenbogen dich durchsetzt, dass nur du erstmal zählst und dann der andere. Und ich glaube, der Mensch wird hoffentlich langsam auch wach zu sehen, er ist vielleicht doch nicht die Krone der Schöpfung. Er ist vielleicht nur ein Teil der Schöpfung. Wenn man sieht, dass Tiere, ich meine, Delfine haben eine Sprache, nur wir können sie nicht sprechen. Mhm. Wale können sich über Kilometer unterhalten, können wir nicht.
Bäume reden miteinander.
Gut, habe ich noch nicht
gehört. Also kommunizieren, reden nicht, sondern
ist eine Form über chemische. Ist eine Kommunikation da. Das können wir so nicht.
Mhm.
mach mal so wie eine Fledermaus. Ja? Also die, und wir stellen uns trotzdem hin und sagen, und wir sind überlegen. Und das ist, da habe ich auch lange drüber nachgedacht. Ich glaube, es wird uns relativ früh dieses falsche Ego mitgegeben.
Ja.
Dieses Ego, was nicht zulassen kann, dass du kritisiert wirst. Weshalb auch jeder dir, also wenn du guckst, wir haben eigentlich echt so einen Werteverfall in der Richtung, auch wie geht man miteinander um? Wenn du ein Argument hast, das du nur anbringen kannst, indem du auch eine Beleidigung hinterher schickst, dann brauchst du ein besseres Argument. Das muss reichen. Dein Argument sollte reichen. Warum können wir nicht höflich bleiben? Warum können wir nicht respektvoll bleiben? Warum fällt uns das so schwer? Weil wir das einfach gelernt haben, dass wenn wir richtig reinhauen und der Typ nochmal aufsteht, kriegt er gerade noch eine, damit hoffentlich auch Ruhe ist. Und das
Warum
ist,
muss meine Meinung wichtiger sein als deine?
Genau. Weil ich sonst nicht mehr stehe.
Mhm.
Weil
ich muss Angst mich übers Reden beweisen.
Genau. Weil ich Angst habe, dass ich dann hinterher nicht mehr bin.
Anerkennung.
Ja. Es geht um Anerkennung.
Fehlende Liebe ist das in Wirklichkeit.
Absolut.
Ich fühle mich eigentlich nicht geliebt, kompensiere das und bringe dann mich selbst, jetzt überspitzt formuliert zu dem, was du gesagt hast, mache mich zur Krone der Schöpfung.
Ja.
In Bezug auf die Welt, wie sie so ist, und sagt dann irgendwann, so, das hat Gottvater gesagt, wir sind die Besten, wir sollen uns die Erde mal untertan machen, ist ja alles so schön hier, und feiert mal eine Party. Schlachtet die Tiere aus, wie ihr wollt, fresst Unmengen davon meinetwegen, macht es billig oder so. Ne? Ich lache jetzt darüber, ist eigentlich eine tieftraurige Angelegenheit.
Das ist furchtbar.
Ne? Furchtbar,
und damit habe ich auch zusehends mehr Schwierigkeiten, das da auch gelassen zu sehen. Das ist eine Aufgabe auch für mich, ja, wo ich dann sehe, okay, daran musst du arbeiten, ja. Ganz klar. Und dass man halt auch erkennt, nochmal, es ist, weil er ja gesagt hat, das war ja schon immer so und das steht ja schon in der Bibel. Und so. Da steht das wirklich so in der Bibel? Ja, und dann ist immer wieder die Frage, ja klar, dann nimmst du auch ernst. Ja, dann versuch doch wirklich mal rauszufinden, was da steht in der Bibel. Ja. Und nochmal, also ich glaube, es ist wichtig, es wurde gesagt, es steht in allen Schriften Lüge und Wahrheit. Wie kannst du das jetzt erkennen, was die Lüge und was die Wahrheit ist? Das erkennst du nur, wenn du lernst, mit dem Herzen zu lesen.
Wie hast du erkannt, dass Daniele Ganser die Wahrheit sagt?
Weil ich es gefühlt habe.
Ja, genau.
Ja. Und das ist so wichtig, dass wir das lernen, dieses Gefühl, ne, dem zu vertrauen, zu spüren. Wenn ich irgendwo was lese und ich gleiche es damit ab, ist das, was würde die Liebe sagen? Dann siehst du relativ schnell, wo in der ganzen Geschichte Dinge drinstehen, die so nicht stimmen können. Also für mich war immer so ein wunderbares Beispiel, das ich dann bringe, Jesus im Tempel. Ja? Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das war alles so. Jesus war diese große Seele, die so viel verstanden hat. Der dann noch dazu sagt, das Königreich meines Vaters ist nicht von dieser Welt.
Mhm.
Warum soll der irgendwo reinrennen und durchdrehen und Geldwechsler rausschmeißen? Warum sollte das jemals passiert sein? Das ist der verstanden hat, was die Liebe ist. Der braucht das nicht machen, weil der versteht, dass die das da tun, dass die es noch nicht verstanden haben. Jemand, der wirklich versteht, was Liebe ist, geht dann nicht rein und schmeißt die dann wutentbrannt, geht in die Angst.
Wird nicht der Angreifer, ne?
Wird nämlich, genau, weil er dann nämlich in der Angst wäre.
Mhm.
Und da sehe ich ganz klar, okay, und das nehmen so gerne so viele an, ja, der Jesus, der hat das ja auch gemacht, der ist ja auch mal ausgeflippt und da kann ich das jetzt auch mal machen. Das ist genau in diese Falle gehen gerne viele dann. Ich sage, stopp, fühlst du nicht, dass das nicht stimmen kann, wenn er das war? Wenn er für die Liebe stand und das auch verstanden hat, dann braucht es das nicht. Hier stimmt die Geschichte nicht, schmeiße raus. So, und
er wollte ja auch gesagt haben, ich bringe euch das Schwert oder irgendwie so.
Ja,
etwas, ne?
Ja.
Da habe ich auch gesagt, das kann er nicht gesagt haben. Das geht gar nicht.
Es gibt bestimmte Sätze. Und warum sollst du da? Weil du lernen sollst, eigenverantwortlich zu sein. Du sollst lernen, zu fühlen, was echt ist und was nicht echt ist. Du sollst nicht einfach was hören und sagen, ja, steht ja in der Bibel, also glaube ich das so. Darum geht es eben nicht. Es geht darum zu fühlen, ist es mit mir vereinbar? Kann ich das tun? Und das Schöne ist, die Wahrheit, die steht ja immer für sich alleine. Die Wahrheit kann alleine stehen, die Lüge braucht vieles. Ne? Der Risi hat es, glaube ich, der hat es mal ganz schön gesagt. Der sagt so irgendwie, ja, Dunkelheit ist die Abwesenheit von Licht, aber Licht nicht die Abwesenheit von Dunkelheit. Oder du hast Krankheit ist die Abwesenheit von Gesundheit, aber Gesundheit nicht die Abwesenheit von Krankheit. Und wenn du in Disharmonie bist, wenn du in Streit bist, dann willst du wieder eine Harmonie erschaffen. Aber wenn du in Harmonie bist, hast du keinen Bock drauf, eine Disharmonie entstehen zu lassen. Ja? Also du siehst immer, ja, wenn du dich hässlich fühlst, willst du schön sein. Aber wenn du schön bist, hast du keinen Bock drauf, hässlich zu sein. Also es steht, die Wahrheit kann alleine stehen. Und wenn du das dann siehst, Schönheit, Frieden, ja, das sind alles Dinge, die zur Liebe gehören. Harmonie, ja, Wahrheit. Und wenn man das mal für sich verstanden hat, dann weiß man, das ist der Weg, das ist der Pfad, dem ich folgen möchte. Weil ich dann in Frieden komme. Und wenn ich in Frieden bin, derjenige, der es schafft, im Innen wirklich in Frieden zu sein, ich glaube, der hat die Welt gerettet. Mhm. Ja, weil dadurch entsteht natürlich in seinem Leben Frieden. Und es gibt ja mittlerweile, gehen sie ja so weit, dass sie sagen, na gut, sie sind sich nicht mal sicher, dass wenn eine Kokosnuss vom Baum fällt und es ist keiner da, um das zu hören, ob das überhaupt einen Sound macht.
Ja.
Ja, also bedeutet doch letztendlich, vielleicht ist diese Realität gar nicht die Realität, von der du glaubst. Und vielleicht ist es gar nicht so wichtig, jetzt irgendwie gegen all die Leute immer zu kämpfen und denen das zu sagen. Ich meine, wir brauchen das. Wir, ne, so, wir sind Typen, die brauchen diesen Überbau leider. Ne? Wir brauchen die Philosophie und ne, große Gedankenkonstrukte, die uns erklären, wie das Universum und deshalb vielleicht doch ein Gott. Jemand, der einfach nur in der Tasse Kaffee Gott findet, hat gewonnen. Ja. Und deswegen, gerade wenn wir so, weil wir so sind, ist es für uns auch eine große Aufgabe, eben zurückzugehen, einen Schritt zurückzugehen, zu sagen, hey, ich muss hier nicht kämpfen. Ich muss die gar nicht alle bekämpfen. Wenn ich das in mir auflöse, warum ich die bekämpfen will, wenn ich feststelle, wo die Ursache von mir ausgehend ist, dann habe ich gewonnen. Und ansonsten bin ich immer in Kriege. Und du kannst nicht für den Frieden kämpfen, das geht nicht.
Das geht nicht, nein. Ich habe sehr viele Diskussionen mit Linken gehabt, neulich auch wieder mit Linken, weil ich bin fest der Überzeugung, muss niemand teilen die Überzeugung, dass Marx sich im Klassenkampf vollkommen geirrt hat, wenn man das aus der heutigen Perspektive sieht. Wenn Marx die Theorie heute entwickeln würde, würde er niemals Klassenkampf dazu sagen, weil Kampf sehr viele Konfliktanteile triggert. Und der Mensch deswegen, wenn er im Klassenkampf ist, eigentlich nicht in einer Realität ist, sondern eigentlich in einer Scheinwelt ist. Wenn ein guter Psychologe das Marx damals gesagt hätte, die Theorien gab es noch nicht zu Marx-Zeiten, dann würde er das anders nennen. Er würde das gleiche Prinzip wählen und sagen, es gibt da Eliten und so weiter und gegen die müssen wir vorgehen. Aber er würde aus dem dagegen machen etwas dafür erfinden. Also wer gegen Krieg ist, sollte nicht gegen Krieg demonstrieren, sondern er sollte für Frieden auf die Straße gehen zum Beispiel. Ja. Und dann würde Marx nach meiner Theorie nicht sagen, wir müssen jetzt gegen die Klassen kämpfen, sondern du musst mal langsam anfangen, für dich mal eine andere und so weiter. Aber das werde ich noch ausklamüsern, das werde ich noch in einem Bericht auf KenFM, werde ich dann einen etwas längeren Artikel schreiben darüber. Das will ich jetzt nicht ausklamüsern mit dir. Aber das geht in diese Richtungen.
Das geht
in Wenn die man Richtung. Merkt, ja. dass das so ist, dann kämpft man nicht mehr.
Und deswegen glaube ich, ich bin mir noch nicht mal mehr so sicher, ob wir auf die Straße gehen müssen.
Ja, das habe ich auch erst begriffen, als ich lange auf der Straße war. Also ich sehe das heute auch so.
Also ich kann mir wirklich vorstellen, jeder Mensch, der aufrichtig in seinem Herzen meditiert für den Frieden und sich vielleicht dann auch noch mit anderen zusammenbringt, die das tun. Weil es gab ja auch dann irgendwie Studien, die belegen wollen, dass die Kriminalitätsrate gesunken ist in dieser Stadt, weil zu einem bestimmten Zeitpunkt da meditiert wurde. So, ich glaube sowas.
Es gibt Studien darüber.
Ja.
Also schon seit...
Ich bin nur vorsichtig, ich bin vorsichtig geworden, weil ich habe sie nicht gesehen. Und ne,
die meisten kennen sich da nicht aus, weil sie das Esokrempel nennen. Und deswegen beschäftigen die sich nicht mit sowas. Es gibt tatsächlich eine Forschung darüber. Und es gibt Experimente darüber. Und es gibt Studien, die sagen, ja, da scheint etwas dran zu sein, wir wissen aber nicht was. Und das geht dann wieder in die Quantentheorie ran. Die Quantentheoretiker oder die Quantenphilosophen können da viel zu erklären und können viel dazu sagen. Das würde jetzt zu weit führen. Wir würden hier dann drei Stunden.
Ja, aber das sind die Themen, weißt du. Ich glaube, wenn das Menschen irgendwann verstanden haben, hey, da könnte was dran sein, das reicht schon mal. Dann mach dich auf den Weg. Es geht auch nicht darum, dass du glaubst, was ich sage oder dass sie glauben, was du sagst, sondern sie sollen selber ab dem Zeitpunkt mal losgehen und ihre eigenen Ergebnisse bekommen. Und eins kann ich nur sagen, wenn du das ernsthaft machst, kommst du zu keinem anderen Ergebnis. Du kommst ne, in der Färbung mögen die anders sein, aber die Essenz dessen ist die Wahrheit. Ja, wenn wir in Frieden wollen, dann geht das nur im Innern. Und über das Innere das lässt das Außen entstehen.
Lass uns mal zum Abschluss so eine kleine Theorie entwickeln, wie man zu seinem Inneren kommt und was da so die, jetzt ist vielleicht das Wort falsch dafür, weil ich so geprägt bin in dieser Welt, in der ich lebe, in der äußeren Welt, ne? Die Stufen, die dazu vielleicht gehören. So, ist es zuerst die Befreiung, ist es zuerst die Befriedung, ist es zuerst das Konfliktbewältigen? Wie ungefähr wäre da so ein Manual oder so eine Regel oder so ein...
Ich hab dir vorhin gesagt, es gibt nur zwei Seinszustände, in denen wir
Angst,
sein
können. Angst, Liebe.
Nee, Wollen und Sein.
Wollen und Sein, ja.
Und ich bin da oft gefragt worden, weil ich merke das ja, wenn ich Texte schreibe oder wenn ich Songs schreibe, das fließt immer. Mhm. Ich muss mich jetzt nicht irgendwie Stunde hinsetzen und das fließt. Warum? Weil ich es nicht in Frage stelle. Und wenn man mich fragt, wie schreibst du diese spirituellen Sachen, wie kommst du in Verbindung damit? Ich sage, ich mach's einfach. Das ist Sein. Es gibt keinen Weg dahin. Du musst es tun. Und das ist ein bescheuerter Satz, weil jemand, der dahin will, der dreht durch.
Ich tue doch jetzt gerade.
Sag mir wie. Ja. Ich sage, ja, mach's einfach. Ja, nee, das ist doch kein Weg. Ich sag, dann stimmt, das ist kein Weg. Ja. Es ist einfach ein Sein. Du musst da rein. Und ich glaube, das geht nur, wenn du dein Herz öffnest und es aus tiefstem Herzen willst, dir wünschst, das zu können, dann öffnet sich das.
Also Menschen, die versuchen, das zu tun, sollten zuallererst wieder einen Weg zu ihrem Herzen finden. Absolut. Empathie mit sich selbst.
Absolut.
Jetzt ein abgedroschener Begriff, aber Empathie mit sich selbst wäre so etwas.
Das ist der Grund, warum ich mittlerweile fast mehr spiritueller Lehrer bin, als ich Musik mache. Das hält sich zum Glück in so die Waage. Aber weil ich gemerkt habe, es gibt viele, viele Menschen, die dahin wollen und nicht wissen, wie sie dahin kommen.
Ja.
Und ich kann ihnen auch nicht sagen, das ist, so musst du es machen. Aber ich kann sie an der Hand nehmen und sagen, pass mal auf, wie fühlst du denn das? Wie fühlst du denn das? Und dann über das Gefühl in eine Kraft zu kommen. Weil einfach auch hier, auch auf diesem spirituellen Weg, ist ja die Falle immer dieselbe. Schon wieder zu viel Verstand. Ja. Noch ein Buch, noch ein Kurs, der Verstand wird dich immer beschäftigen. Er wird immer sagen, hey, lies doch mal noch das hier. Und hast du das schon gesehen? Das ist ein toller Film. Da sollst du sagen. Und immer bist du im Verstand. Du bist nie im Gefühl. Mhm. Du musst ins Fühlen reinkommen. Ja? Und das können viele nicht alleine. Weil sie nicht merken, dass sie schon wieder eigentlich nur im Kopf sind. Wir sind es ja so gewohnt, dass unsere Gedanken nie still sind. Ja, auch das erstmal zu lernen, dass das, was wir im Kopf hören, ich bin mittlerweile auch gar nicht mehr so von überzeugt, dass jeder Gedanke meiner ist, den ich höre. Also wenn du überlegst, dass es, dass ja auch die Theorie schon ausgesprochen wurde, dass man sagt, naja, das Hirn nimmt es auf, wenn du offen bist. Kommen bestimmte Ideen auch durch. Und die großen Jungs, die großen Sachen erfunden haben, haben auch meistens gesagt, sogar Einstein hat gesagt, nee, ich habe das nicht über Denken geschafft, sondern in dem Moment, in dem ich mal nicht gedacht habe, kam dieser Impuls.
Mhm. Unter der Dusche kommt plötzlich die Idee.
Zack. Mhm. Oder dass du eben auch ein Hinweis darauf, dass das so sein könnte, dass das ist eben auch diese Tatsache, dass viele Erfindungen oder nicht viele, aber einige Erfindungen zur gleichen Zeit entstanden sind und die sich dann am Patentamt noch gekloppt haben, ob der eine vom anderen geklaut hat. Weil ich glaube, wenn eine bestimmte Idee reif ist, dann kommt die hierher. Und dann ist der Mensch, der dafür, ich sag mal, offen ist, auserkoren, wie auch immer man das nennen will, der bringt das dann hierher.
Ja.
Ja? Und als Musiker kennst du diesen Weg natürlich, oder nicht als Musiker, sag mal, als Komponist kennst du diesen Weg besonders gut, weil dich das dein Leben lang eigentlich schon begleitet. Du bringst etwas, das du vorher nur hier hörst. Das bringst du durch die Hände in die Materie, sodass es jemand anderer auch hören kann. Das ist nichts anderes. So passiert es aus dem Geist in die Materie. So entsteht alles. was letztendlich beseelt ist. Es sei denn, du klaust Titel, wie blöd. Aber wenn du es beseelt tust, dann entsteht immer was Wundervolles aus dem Geist in die Materie. Und ich glaube, ich meine, man könnte sich auch fragen, es gibt ja in der Musik, das ist ja relativ beschränkt, was die Noten angeht, ne? Akkorde, so viele haben wir nicht. Trotzdem ist, wenn du es beseelt schreibst, immer wieder ist das dein Lied.
Mhm.
Und keiner würde sagen, ja, das ist ja, es sei denn, du klaust bewusst. Dann kommt einer und sagt, das kenne ich aber hier und das kenne ich da. Aber wenn du es beseelt schreibst, obwohl es die gleichen wenigen Mittel sind, mit denen das immer wieder gemacht wird, ist es immer wieder ein Unikat. Und so ist der Mensch auch. Wir sind alle aus dem gleichen Material und doch ist jeder ganz eigen, weil wir beseelt sind. Ja, und im Grunde ist das alles die gleiche Suppe.
Ralf, ich danke dir für dieses Gespräch.
Ich danke dir.
War ein tolles Gespräch. Du musst mal wiederkommen, weil mir fällt nämlich gerade ein, wie sieht das mit Beziehungen aus? Also Menschen und Menschen, Mann und Frau, Mann ja. und Mann, Frau ja. und Frau, meinetwegen.
Ganz wichtig.
Also, das wäre auch interessant.
Auf jeden Fall. Ne?
Sparen wir aus meinem Hinterkopf auf.
Gerne.
Ja, das war eine weitere Sendung heute mit Ralf Valentiano, Empathie. Folgt eurem Herzen, ist die Botschaft dieser Sendung. Bleibt empathisch mit euch selbst. Ich danke euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss.